Heute Morgen möchten wir gerne diese Predigtserie beenden, die wir vor 3-4 Wochen gestartet haben, über das Leben von King David oder König David. Und damit für die Gäste, die nicht dabei waren, nochmal ein Rückblick. Wir haben über die gesucht gefunden, wie König David gefunden, gesucht und gefunden wurde, dann seine Salbung und die Angriffe, die da, dann dadurch kamen. Wenn man gesalbt ist, dann gibt es auch Angriffe, dann gesalbt ohne Angriffe ist gleich nichts. Dann ist irgendwas mit der Salbung nicht in Ordnung. Dann haben wir letzte Woche über die Macht der Sünde oder Macht und Sünde gesprochen, den Fall von König David mit Bathseba hat Samuel darüber berichtet. Und heute geht es weiter in diese letzte Predigtteil über die Vergebung und über die Wiederherstellung. Und es ist immer interessant zu sehen, wie Sachen sich entwickeln in unser Leben. Und mein Gebet, meine Hoffnung heute, dass Gott massiv zu deinem Herzen spricht, weil wenn Gott redet, hat er ein Ziel, irgendwas zu ändern. Er will uns vorwärts bringen. Gott will nicht, dass wir Stillstand haben. Stillstand ist tot. Bewegung ist Leben, versteht ihr? Bewegung ist Leben, Stillstand ist tot und wir wollen nicht in unserem Glauben, in unserem Leben so Stillstand haben, dass uns irgendwie zum geistlichen Tod führt, sondern wir wollen Leben und Bewegung haben, weil unser Gott ein Gott, der beweglich ist, der Bewegung hat, der uns bewegt, der uns führt und leitet durch den Heiligen Geist und so wollen wir auch Gottes Herrlichkeit sehen. So, damit wir gut hineinkommen in dieses Thema, möchte ich kurz ein paar Fakten von den letzten 2-3 Predigten, nur die Geschichte mit Stichworten nur kurz zusammenfassen. Was passiert bei King David? Nämlich, er begehrte, was nicht seins ist. Da fangen schon mal die Probleme an. Er hat das gewollt, eigentlich, was ihm nicht gehört. Er wollte unbedingt das umarmen, was ihm nicht gehört. Was nicht seins ist und wo er kein Befugnis eigentlich und kein Erlaubnis eigentlich, nicht moralisch, nicht geistlich, nirgendwas gesehen, er wollte eigentlich das haben. Und diese falsche Begierde, das bringt Leben und Menschen in Miesen, wenn sie anfangen. Warum? Ich zeige euch gleich, warum alles bei der Begierde und kurz vor der Begierde anfängt. Das verrät uns gut die Bibel. Dann er begeht Ehebruch. Wir wissen fast die Geschichte, er sieht, wie Bathseba badet im Fluss vor seinem Palast. Er geht spazieren am Dach und sieht die hübsche Lady, badet dort, das war die Dusche von damals, und die gefällt ihm sehr, holt sie zu sich, geht mit ihr ins Bett, sie wird schwanger und das Ganze. Und als er das erfuhr, was macht er noch? Er schickt ihren Mann an die Front, Uriah, zum Kampf, damit er als in die ersten Reihen, da sind die Leute, die immer am schnellsten sterben, so der Typ begeht sogar einen Mord. Er begehrt, was ihm nicht gehört, er begeht Ehebruch, er tötet einen Mann und er zerstört somit Leben von einer Familie. Aber das bleibt nicht konsequenzlos, nämlich gab es Folgen. Erstmal kam Prophet Nathan zu ihm und hat ihm ermahnt und sagt, Gott ist stinke sauer auf dich und deswegen wird das Schwert über dein Haus lebenlang sein. Und Gott ist extrem sauer, weil wenn du so viel Gebote auf einmal brichst, das ist schon mal heftig. Das ist extrem heftig. Ja? Gottes Zorn kommt auf ihn. Das war diese Verheißung. Und später, als Uriah starb, nahm ja David Bathseba zu sich im Palast als Frau. Und dieses, ich sage jetzt mal, Kind, was wahrscheinlich nicht geplant war, ist auf die Welt gekommen und Gott hat gesagt, ich werde es dem töten und ich werde es kein Leben schenken. Und als das Baby auf die Welt kam, lag David 7 Tage und 7 Nächte ohne Essen auf dem Boden, ohne gar nichts und hat nur gefleht und gebetet. Und letztendlich starb aber auch das Kind und dann sagten ihm seine Diener, sie wollten das nicht, sie hatten Angst, dann hat er verstanden, okay, von ihrer Gestik, Mimik, ist das Kind tot? Ja, der ist tot. Dann ist er aufgestanden, hat sich gewaschen, wieder mal Öl auf die Haare gemacht, also hat seine Haare gegelt und hat wieder gegessen. Und die haben ihm gefragt, hey, wieso machst du denn das, als das Kind noch lebte, wolltest du nicht? Und jetzt, wo ich sterbe, machst du? Er sagt, ja, ich habe gefleht, vielleicht wird Gott ihm heilen, vielleicht erbarmt sich Gott meiner und vergibt mir und lässt das Kind leben. Aber da es jetzt tot ist und durch Gottes Willen tot ist, dann bringt das nichts mehr. Ich kann ihn nicht mehr zurück lebendig machen, wenn ich nichts mehr esse und bete. Von daher, jetzt genieße ich das Leben und fertig. So, das war richtig heftig, was der Typ getan hat. Das Kind stirbt, wie gesagt. Und Das wird alles als lustig für König David. Und auf einmal war der King zerstört, aber er wusste genau, mit wem er zu tun hat. Er wusste ganz genau, mit welchem Gott er zu tun hat. Er hat ganz genau gewusst, gegen wem er gesündigt hat. Er hat ganz genau gewusst, wer auf ihn sauer ist und wieso. Wenn ich an die ganze Vorkapitel denke, seine Erwählung, seine Berufung, alles im Prinzip, was Gott mit ihm gemacht hat, die ganze Schönheitscasting, den er von Prophet Samuel durchgehen musste, seine ganze Brüder und so weiter und so fort, Bären und Löwen, hat er kaputt gemacht. Die ganze Kraft, die Riesen hat er besiegt. Gott ist mit ihm. Und dann sowas. Meine Güte. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Die Sünde besteht darin, dass die Seele ihre Ordnung verliert, so wie die Krankheit in einer Unordnung des Leibes besteht. Das ist ein italienischer Philosoph und Theologe, der das gesagt hat. Und ich dachte, wow, das hört sich ja sehr interessant an. Die Sünde besteht darin, dass die Seele ihre Ordnung verliert. Die Seele ihre Ordnung verliert. Wie hat Gott uns gemacht? Nach seinem Ebenbild. Was wollte Gott, dass wir machen? Jesus jeden Tag ähnlicher werden. Aber wenn diese Ordnung und Orientierung von unserem Leben weggeht, darf ich da ein bisschen frech sein? Es verträgt ihr ein bisschen Frechheit von mir, dann sind wir irgendwie voll daneben. Sind wir nicht mehr auf dem richtigen Spur und auf dem richtigen Weg. Wenn unsere Seele Gottes Orientierung und Gottes Ordnung und Gottes Urbestimmung verliert, dann sind wir sozusagen daneben. Also neben dem Spur, den Gott für unser Leben vorher schon bestimmt hat, ausgedacht hat, sich im Kopf gemahlen hat. Dann sind wir einfach so wie die Krankheit, wenn sie eintritt in einem irgendwo Unordnung in unserem Körper. Sieht wie eine Krankheit aus. So, wieso das Ganze und mit dem Begehrden? Lassen wir euch nur eine Bibelstelle geben, die das einfach uns erklärt, weil das ist nichts Neues, das berichtet uns alles die Bibel. Jakobus 1, 13 bis 15. Bitte achtet auf die Worte mit in Rot. Niemand sagt, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Also für all die, die gemeint haben, Gott steckt mich gerade in Schwierigkeiten, in Krankheiten, in was auch immer. Tut mir leid für dich, das ist die positive Nachricht für dich heute Morgen. Das stimmt nicht. Gott macht das nicht. Gott versucht niemand. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst aber versucht niemand. Das sagt die Bibel. Also wenn Gott sagt, dass Gott uns nicht mit Bösem und in Bösem versucht, dann kann das nicht von Gott sein. Und jetzt pass auf, das wird ganz gefährlich gleich. Ein jeder aber wird versucht, wenn er, pass auf, von seiner eigenen Begierde vorgezogen und gelockt wird. Oioioioioi. So, ich werde mal vorschlagen, stell dir vor, da wo du immer Gott die Schuld gibst, nimm mal dieses Wort Gott weg und mach mal ich drin, dann stimmt das. Wenn ich heute klar sein darf, in Liebe und Ehre. Gott, warum hast du zugelassen? Ich, warum hast du das gemacht? Ich, warum habe ich das so entschieden? Ich, warum bin ich in diese Zonen und Szenen gelaufen? Ich, warum habe ich das gemacht, obwohl ich weiß, dass das nicht gut ist? Und so weiter und so fort. Wenn wir versucht werden, weil wir gezogen sind von einer Begierde, David läuft auf den Palast. Er schaut dieses Bathseba. Er sieht eine nackte Frau im Fluss. Und das gefällt ihm sehr. Denn die Bibel sagt, die Lady war extrem hübsch. Das steht in der Bibel. Sie sah sehr schön aus. 2. Samuel 13, lies mal die Bibel. Bathseba sah scheinbar sehr attraktiv aus. Und König David sieht das. Okay, bisher kein Problem. Er hat es gesehen. Er war oben, er kann nichts dafür. Aber dann... Diese Begierde, ich will das Schöne haben, zieht ihm irgendwo, macht sein Herz an. Er kriegt Adrenalinkick und seine Hormonspiegel schießt in den Himmel. Er war hormonell überstrahlt sozusagen, dass er seinen Diener die Begierde, erstmal er hat gesehen, die Auge sieht, das Herz begehrt. Er begehrte das, was ihm nicht gehört. schickt hin und bringt die Kleine zu sich in den Palast und dann passiert, was ich schon gesagt habe. Und jetzt passt auf, was passiert, wenn wir anfangen, falsch zu begehren. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, empfangen kannst du statt empfangen auch schwanger geworden übersetzen. So, wenn wir schwanger werden mit Begierde, wenn die Begierde irgendwie wie ein Embryo, die in uns lebt, wie ein Baby, die in uns lebt, das wächst und über, ich sage dir eins, das ist nicht immer so schnell wie bei David. Diese Begierde, wir können mit einer Begierde Monate, vielleicht sogar Jahre schwanger werden. Ich gucke diese bestimmte Sache, die ich gerne haben will. Obwohl ich weiß, Gott will nicht, dass ich das anfasse. Das muss nicht immer Mann, Frau sein. Das kann alles Mögliche sein in unserem Leben. Aber ich habe diese Begierde und ich bin schwanger mit dieser Begierde. So, wenn wir schwanger mit dieser Gebärde, was gebären wir? Das bringt die Sünde hervor. So, wenn wir mit Begierde schwanger sind, das Baby, das auf die Welt kommt, heißt Sünde. Und wenn diese Baby die Sünde heißt, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, also wenn wir umgesetzt haben, gebiert den Tod. Oh, 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 oh. Die Begierde, wenn wir sie empfangen, das bringt Sünde hervor. Und die Sünde, wenn sie vollendet, also umgesetzt ist, das bringt den Tod. Deswegen sagte ich, er hat das begehrt, was ihm nicht gehört. Und das fängt schon mal dort die Probleme an, mit dem, was er gesehen hat. Freunde, wir können unsere Augen nicht von allem schonen. Wirklich nicht. Du läufst nur auf die Straße und die Colgate-Werbung im Fernsehen läuft mit einer halbnackten Frau und dann glänzt ihre Zahn und dann verstehst du, das ist kein H&M-Bikini-Werbung, das war eine Zahnpasta-Werbung. Ihr versteht schon, was ich meine. Oder du siehst eine halbnackte Frau auf die Werbung und drei Sofas so weit im Hintergrund, dann verstehst du, Inhofer macht gerade Werbung für neue Sofas. Du kannst das nicht, du läufst nur auf der Straße, du siehst alles, was du siehst, du kannst das nicht verhindern. Aber wie ich immer gesagt habe, ein Lehrer von mir hat gesagt, ein Vogel darf dir auf dem Kopf scheißen, aber nicht sein Nest bauen. Macht das Sinn? Der Vogel, du kannst nichts dafür. Ich verstehe nicht, wieso, warum alle Vögel des Himmels meine Autoscheibe attraktiv finden, sie kacken mir alle drauf. Wenn ich auf der Autobahn bin, also plötzlich so, tack, so. Und ich gucke so und das so an und vor lauter Geschwindigkeit, wenn du mit 170, 180 unterwegs bist, vor lauter Luft ist das sofort trocken, ich sag dir. Und mach bloß den Fehler nicht, den Scheiben, so die Scheibenwischer, so diese Spritze anzutätigen, das verschmiert dir alles und hilft gar nichts, weil das schon vertrocknet ist, vor lauter Geschwindigkeit. So, der König David ließ den Vogel sich auf dem Kopf scheißen und ließ sogar ein Riesennest bauen. Und das ist da, wo Gott ihn überhaupt nicht haben wollte. Und ich sage noch einmal, König David, ist das genau passiert, dass er schwanger mit Begierde und er brauchte eine Lösung und er wusste ganz genau, wo er so eine Lösung einfach bekommt. Er wusste ganz genau, wo er eine Lösung bekommt. Und jetzt kommt eine Wende in sein Leben nach dem Besuch von Prophet Nathan bei ihm. Und auf einmal entdeckt und weiß er, eigentlich wusste er ganz genau, dass es nicht gut ist, was er macht. Und auf einmal wird er wach und er sieht den ganzen Übel, den er getan hat, das Ganze. Und es wird ihm bewusst, jetzt braucht er eine königliche Berührung. Er als König eigentlich hat alle Macht, hat alle Herrschaft. Und seine Geschichte ist glorreich. Und plötzlich merkt er, ich bin eigentlich tot. Er versteht, ich habe alles Glanz verloren, was ich mal gewonnen habe. Ich bin vor der Herr der Herrlichkeit, ich bin vor dieses König der Könige klein. Was er aber nicht macht. Und das wollen wir lernen. Er sieht, er ist selber klein, dreckig, nicht würdig, alles tief. Aber er reduziert Gott nicht auf seiner Tiefe. Hey, come on. Er reduziert Gott nicht auf seiner Schwachheit. Er sagt nicht, okay, Herr, weil ich so scheiße bin, kannst du nicht mehr mit mir machen. Das machen wir öfters, oder? Oh, weil ich gesündigt habe, will der Herr mit mir nicht mehr zu tun haben. Ganz im Gegenteil. Er schaut Gott in seiner Größe und sagt, yo, wenn mir jemand in diese Miese helfen kann, das ist nur dieses Gott des Himmels. Halleluja. Wenn jemand mich in diese Situation lieben kann, nachdem ich Ehebruch gemacht habe, die Frau ist schwanger, ein Mann ist tot, eine Familie ist kaputt. Wenn jemand mich nach diesen ganzen Taten lieben kann, das ist nur dieser Gott im Himmel. Das ist nur dieser Vater im Himmel, der Vater Abraham, Isaaks und Jakobs, der Gott unser Väter. Wenn es jemand noch mit mir Erbarmen haben kann, das ist nur mein Gott. Und er wendet sich zu diesem Gott. Er macht sich auf den Weg zu diesem Gott und macht diesen Gott nicht kleiner. Bitte, mein Freund, reduziere Gott nicht auf deinen Glauben. Gott kann viel mehr tun, als du und ich zusammen glauben können. Reduziere Gottes Werke und Gottes Allmacht nicht auf das, was du von Gott denkst, dass er tun kann. Du bist viel zu viel beschränkt. Ich genauso. Wir sind Menschen, wir sind viel zu viel beschränkt, um Gott klein zu machen. Wir reduzieren Gott, wir reduzieren seine Kraft, wir reduzieren sein Können auf das, was wir denken, dass er nur tun kann. Wir reduzieren Gottes Liebe nur so weit, wir glauben können, okay, so fünfmal hat er mir schon für die gleiche Miese vergeben. Macht er das noch einmal? Wer bist denn du, um Nein zu sagen? Und wer bin ich, um Nein zu entscheiden, wenn die Bibel sagt, dass er reich an Gnade, großherzig ist, barmherzig ist und vergebungsbereit ist? Halleluja. Ein Psychologe hat einmal gesagt, wenn meine Patienten glauben können, dass ihnen ihr Schuld vergeben ist, geht zwei Drittel nächsten Tag gesund nach Hause. Finde ich sehr gut. Zwei Drittel gehen gesund nach Hause, wenn sie nur hier drin und hier drin wissen, ihr Schuld ist ihnen vergeben. Reduziere Gott nicht auf was du denkst, sondern erweitere dein Wissen von Gott, wenn du nicht viel weißt, durch die Bibel, durch Gottes Wort. Erforsche sein Wort. Schau, was drin steht. Das ist eine mega, mega, mega Spannbreite. Das ist ganz weit, was wir sind und wer wir sind. Und da möchte ich gerne das berühmte Gebet von David ganz kurz unter die Lupe nehmen. Psalm 51. Nicht alle Verse, aber ein paar Schnitte. Das ist ein ganzes Gebet von David. Und dann schauen wir, was er von Gottes Größe denkt und von seiner Herrlichkeit. Und ich habe diese ersten zwei Verse genommen, nur dass ihr wisst, das steht genauso in der Bibel, habe ich einfach nur von dem Bibelprogramm rüberkopiert, dass wir wissen, dass dieser Psalm tatsächlich auf die Bathseba-Geschichte aus dem Sündenfall von David bezogen ist. Hier steht dem Chorleiter ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Und jetzt machen wir genau unsere Augen auf und fokussieren bitte noch einmal auf die Worte, die in Rot markiert sind. Der fängt an zu beten, sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade, tilge mein Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Hier möchte ich erstmal Pause machen, das ist schon 5 Predigten hier drin, in diesem Vers. Sei mir gnädig, er bekennt, wo liegt die Gnade? Nicht bei ihm, nicht bei Menschen, nicht bei Herleitern, sondern bei Gott. Sei mir gnädig. Er bittet erstmal um Gnade. Und zwar nicht irgendwie Gnade nach sein Können, nach einem David-Können. Er definiert, sei mir gnädig, Gott. Und zwar nach deiner Gnade. So Gott, sei mir gnädig, so wie du Gott in dein Wesen gnädig sein kannst. Nicht wie ich mir das vorstellen kann, weil das ist viel zu narrow, viel zu wenig, viel zu eng, viel zu unbefriedigend. Ich will Gott, dass du mir gnädig bist, so wie du in dein Wesen eigentlich im Grundform gnädig bist. Und dann sagt er, tilge mein Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Immer nach deiner Gnade, nach deiner Barmherzigkeit. Sag, hey, Gott, verzeih meine Schuld. Ich habe Schuld gemacht und diese Schuld, diese Miese kannst du nur ausgleichen. Und zwar nicht nach meinem königlichen Reichtum, sondern nach dem himmlischen Reichtum, nach deiner Barmherzigkeit. Sei mir nicht barmherzig, Gott, wie ich barmherzig bin mit meinen Dienern, sondern wie du, Gott, im Grundform, im Originell barmherzig bist mit uns Menschen. Er reduziert Gott in seiner Gnade nicht, er reduziert Gott in seiner Barmherzigkeit nicht, sondern er hat eine große Miese gemacht und er will das Ganze haben. So, wenn er das singen konnte, vielleicht hätte King David gesungen, I want it all and I want it now. Das Ganze. Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit. Und dann bittet er, wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Und jetzt weiß er, okay, ich habe das Schuld gemacht und es gibt nur einer, der das tilgen, der das ändern kann, der gnädig genug, als ich mir selber vergeben kann, der heißt Gott. Und er sagt, Gott, vergib du mir und wasch mich einfach rein, nur du, weil ich habe jetzt gegen die Geisteswelt gesündigt. Ich habe jetzt nicht über den roten Ampel, ich bin jetzt nicht über den roten Ampel gefahren und ein Polizist gibt mir 150 Euro und 3 Punkte in Flensburg Strafe. Nein. Ich habe jetzt nicht gegen Polizisten und nicht gegen Staat und nicht gegen Verkehrsordnung gesündigt, sondern gegen den allmächtigen Gott. Und das hat er verstanden, dass nur er diese Strafe tilgen kann und bittet einfach, dass die Punkte in Flensburg gleich weggelöscht werden. Und Gott sagt, wow. Und dann macht er weiter in Vers 5. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Und das ist schon mal die halbe Miete. König David sagt, okay, ich weiß ganz genau, was ich versimmelt habe. Das ist mir klar vor den Augen. Ich sage dir eins, mein Freund, wenn Sünde uns nicht bekannt ist, dann geht es uns echt geistlich dämlich. Wenn Sünde uns gleichgültig ist, und das ist eine ganz gefährliche Sache, wir leben in Sünde, wir treiben Sünde und das ist uns gleichgültig, und dass es uns nicht klar ist oder dass es uns wurscht egal ist, dann sind wir auf dem Highway to Hell. Aber Jesus ist nicht gekommen, dass wir auf dem Highway to Hell leben, sondern auf dem Highway to Heaven, Jesus Christ, Halleluja. Gottes Plan ist nicht für uns Highway to Hell, überhaupt nicht. Gottes Plan war nicht für uns, dass wir in Sünde leben und in die Hölle landen, sondern er hat einen riesen Preis bezahlt durch seinen Sohn Jesus Christus, damit wir gerechtfertigt werden, damit wir unsere Schuld getilgt wird. Und er will, dass wir auf den besten Weg in den Himmel sind, in die Ewigkeit, reingewaschen durch das Blut. Wir tragen diese Kleid der Gerechtigkeit, die Gott uns gegeben hat. So will Gott uns sehen und nicht in Sünde leben sehen und das ist uns wurscht egal. Aber König David sagt, Moment mal. Ich erkenne deine Größe und ich weiß, meine Schuld ist mir klar vor meinen Augen. Mir ist das nicht, ich mache es nicht und sage, mir ist wurscht, egal. Ich mache es und mir ist bewusst, dass das, was ich gemacht habe, nicht in Ordnung ist. Freunde, wenn wir unsere Schuld nicht zugeben können, sind wir irgendwo zu stolz. Wenn wir Sünde nicht Sünde nennen wollen, obwohl wir wissen, dass Sünde Sünde ist, dann sind wir viel zu stolz. Und wenn wir Sünde in unser Leben tolerieren, weil alle machen wir, dann sind wir zu stolz. Aber hier habe ich eine gute Nachricht für dich. Gott will deinen Stolz überhaupt nicht anfassen. Hab keine Angst, er will es nur zerstören. Er fasst das nicht an, ungerne, das ist zu schmutzig, aber er hat es gerne vergeben, gerne erlöst davon, gerne dich davon befreit. Gerne dich ohne diese Lücken gesehen, der macht das total gerne, ich erkenne. Mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir, sagt er. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Hammer. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse in deinen Augen ist, damit du recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Und dann denke ich hier, Alter, was fällt dir ein, Bruder David? Du hast Ehebruch gemacht. Eine Frau ist schwanger geworden, ihren Mann hast du getötet, eine Familie, das Leben ist kaputt und du sagst, Gott, ich habe allein gegen dich gesündigt und das Unrecht habe ich allein gegen dich getan, wie jetzt? Simpel, natürlich hat er Menschen wehgetan. Wir lesen in der Bibel, dass als Bathseba gehört hat, dass Uriah gestorben ist, sie hat ihm gejammert und bitterlich geheult, weil sie ihren Mann scheinbar liebte, aber was soll sie gegen am König machen? Und wenn sie noch von seinen Jungs abgeholt wird, Mama Mia. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Mein Freund, wenn wir sowas machen, du tust mir kein Weh. Es tut mir weh für dich oder über dein Leben. Aber du bestrafst mich nicht. Du bestrafst die Ältesten nicht. Du bestrafst deinen Bereichsleiter nicht. Wenn wir sündigen, wenn wir die Sünde tun und das bewusst noch dazu, wir machen alle Fehler und Gott ist gnädig, uns zu vergeben, keine Frage. Aber wenn wir es noch bewusst machen, Wir sündigen eigentlich allein gegen Gottes Gesetze und verstoßen gegen seinen Willen. Und deswegen war David das richtig klar. Was ich mache, mache ich nicht gegen Menschen. Das war fast allein gegen Gott. Und dann kommt der Reinigungsprozess. Und ich überspringe jetzt von Vers 6 zu Vers 9. Und dann kommt David nächste Bitte. Dieses Wort gefällt mir. Entsündige mich mit Jesob. Also das ist so eine Art, ein Kräuter. Wer nicht weiß, was das ist. So ein Eisenkräuter, Josefskräuter kann das heißen. Das riecht sehr gut. Der hat mehrere Namen. Ihr könnt gerne das mal im Internet suchen. Dann seht ihr auch, wie die Pflanze ausschaut. Ich bin nicht so der Pflanzenwissenschaftler und Pflanzen interessieren mich sehr wenig. Ihr interessiert mich viel mehr. Also es gibt auch viele Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren, aber ich sage jetzt nichts, um nicht ein paar Freunde noch zu verlieren hier, aber es ist okay. Ich habe es so, ich war vorgestern unterwegs, habe so in die Stadtmitte ein paar Infostände gesehen, wo ich mich verweigert habe, irgendwelche Flyer zu nehmen, beziehungsweise ich dachte vielleicht, da sind Leute, die ich feiern, aber ich habe nur die Plakat von vorne gesehen und dachte ich, okay, nichts wie weg. Und sagt er, und ich werde rein sein, wenn er so mit diesen Kräutern gewaschen ist. Dann sagt er mir, wasche mich und ich werde weißer als Schnee. Wow. Hier bekennt König David Gottes Größe. Noch einmal reduziert er nicht, sondern er glaubt nicht an das, was er kann und was er gemacht hat. Er glaubt hier an das, was Gott tun kann. Er weiß ganz genau, welche Miese er getan hat und sagt, Gott, wenn du mich aber reinigst und wischst und heiligst, dann bin ich weißer als Schnee. Trotz Ehebruch, trotz einer schwangeren Frau, trotz einem getöteten Mann, trotz einer kaputten Familie, die ich alles versimmelt habe. Aber Gott, wenn du deine Gnade in mein Leben noch einmal treffen lässt, dann bin ich rein und bin ich weißer wie als Schnee. Oh, Halleluja. Freunde, wer kann denn sowas heute glauben? Wer kann heute glauben, Gott, ich hab's versimmelt, aber du machst mich reiner als Schnee und weißer als Schnee? Wer kann heute glauben, Herr, ich hab's einfach durcheinander gebracht, ich habe deine Ordnung missachtet, ich habe Sünde, aber du, wenn deine Gnade, Herr, wird dein Blut in mein Leben trifft, dann bin ich rein, bin ich weißer als Schnee und bin ich so gerechtfertigt wieder vor deine Augen, weil der Preis dafür war viel zu hoch, damit Gott oder dass Gott überhaupt heute noch aufhört zu vergeben und zu heilen. Der Preis war viel zu hoch, dass Gott uns heute nicht neu vergibt und uns reinwischt und uns heiligt und uns richtig weißer als Schnee macht. Und jetzt kommt weiter Vers 10. Lass die Fröhlichkeit und Freude hören. So werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Hier bin ich mit David nicht so ganz einig. Nämlich, er hat selber die Gebeine zerschlagen. Okay, Gott hat zugelassen, dass sein Kind stirbt. Und das ist richtig in den Knie zwingen, das ist bitter. Das will ich nicht mir vorstellen, was das bedeutet. Aber er sagt Gott, mach mich nicht rein wie Schnee, sondern lass diese Fröhlichkeit und diese Freude, lass mich wieder Freude fassen am Leben, sodass sogar meine Gebeine, die zerbrochen, diese innere Zerbrechenheit in mir sich wieder zusammenreißen kann, dass ich mich wieder freuen kann, dass ich wieder jubeln kann. Mein Freund, wenn du irgendwas, du meinst, du hast irgendwas versammelt, Gott möchte heute, dass deine Gebeine jauchzen und jubeln und dass du Freude hast, dass Gott dir vergibt, dir reinigt und dich neu macht und dich frisch macht und ja, wow, Halleluja. Gott will Ketten zerbrechen. Gott will, dass du weißt, dass du jubeln kannst, dass du dich freuen kannst, dass du wieder Fuß im Leben fassen kannst, dass du wieder mal leben kannst, dass du wieder mal Kopf hochheben kannst und laufen kannst, weil er dich dazu bestimmt hat, dass du erhobenen Hauptes läufst, dass du die Schlange am Schwanz packst und nicht am Kopf und es passiert dir überhaupt. Halleluja, zu wem predige ich gerade? Ich habe keine Ahnung. Uff. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber mir gefällt die Predigt. Gott will, dass du die Schlange am Schwanz packst, sie hebst und es passiert dir nichts. So pack sie, bitteschön. Und hör auf zu jammern. Und hör auf, Gottes Größe und Gottes Gnade und Gottes Können so klein zu gestalten, als ob er nichts könne. Wir können nicht, da sind wir uns einig, aber er kann alles. Halleluja. Er ist der Gott der Unmöglichkeiten, so lass ihn bitte der Gott der Unmöglichkeiten sein und hör auf, ihn zu reduzieren. Das brauchen wir beide nicht, das ist einfach unsinnig. Sondern Gott will, dass unsere Gebeine jauchzen und er will diese Freude wiedergeben. Verbirg dein Angesicht vor meine Sünden und tilge all meine Schuld. Er wiederholt noch einmal. Er sagt, Gott, schau nicht mehr auf meine Schuld an. Ich kann Silber nicht mehr sehen. Das ist zu eklig. Was ich gemacht habe, diese Ehebruch, das ist völlig eklig. Das will ich nicht mal sehen. Gott, schau nicht weg. Ich habe getötet. Gott, schau nicht weg. Und vergib mir meine Schuld. Und jetzt kommen so eine Liste von Bitten und sagt Gott, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Und erneuere in mir einen festen Geist. Okay, achte auf diese Worte. Wir haben gesagt, dass alles bei der Begierde anfängt. Wo beginnt die Begierde? Wir sehen, die Auge sieht, das Herz begehrt und wir sitzen um. So, die Begierde wird schwanger, sie gebiert Sünde, die Sünde wird vollendet, sie bringt den Tod. Wisst ihr noch, wo wir waren vorher? Und hier sagt er, erschaffe in mir Gott ein neues Herz. Das, dieses Herz, wo Sünde gepflegt hat, wo das begehrt hat, was dem nicht gehört, wo die Augen nicht Nein sagen konnte, dass dieses Art von Herz und Gesinnung, das will ich nicht haben, Gott, sondern gib du mir ein neues Herz, der dich sieht, der das begehrt, was in den Himmel ist, der das sich wünscht, was du dir wünschst, Gott. Ich will ein ganz neues Herz haben. Und dann sagt er, ein festes Geist. Ich will einen neuen Geist haben und nicht diese Geist, die so schwach geschwischelt hat gegenüber von einer hübschen Lady. Ich will dieses Geist haben, der einfach dir liebt, Gott, die einfach dir nachfolgt, Gott. Ein Geist, der betet, ein Geist der Ermutigung, Herr, ein Geist des Königs, des Leiters, ein Geist der allmächtigen Gottes, die in mir wohnt und mich treibt und führt und leitet. Diesen Geist, Herr, erfrische einfach in mein Leben. Und dann kommt noch eine bittere Bitte. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und dein Geist und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Das ist eine der Bitten, die ich total ehre und heilige und feiere in der Bibel. Weil König David, eigentlich als König hat er alles, was er braucht. Palast, Frauen, Vieh, Diener, Dienerinnen, alles, was er wollte. Aber er bittet Gott nicht. Gott nimmt kein Palast oder mein Diener, nicht, gar nichts. An das Materielle kommt er überhaupt nicht. Und sagt Gott, aber dein Geist nimm nicht von mir, verwirf mich nicht, verzichte nicht auf mich, Gott, rechne noch mit mir. Ich will noch einmal eine Chance haben. Ich will noch einmal dienen. Ich will noch einmal regieren. Ich will noch einmal dabei sein. Verwirf mich nicht, streich mich quasi nicht von deiner Liste runter. Und dann sagt er, der Geist deiner Heiligkeit, also dein Heiliger Geist, nimm nicht von mir. Wieso? Weil König David wusste, mit welchem Geist er den Goliath besiegt hat. Er hat gesagt, er kommt mit Lanz und Schwert, ich komme aber im Namen des... Also er weiß ganz genau, was passiert, wenn dieser Geist ihn verlässt. Er weiß ganz genau, was passiert, wenn Gottes Kraft nicht mehr in ihm lebt. Die ist schlapp. Die ist noch schlapper als diese Dame von letzten Sonntag. Die ist auf dem Boden zerstört. Übrigens, sie ist nicht mehr schlapp, sie kann rennen. Halleluja. Wow, das gefällt mir. Wenn dieser Geist uns verlässt, Freunde, wenn wir in unserem Glauben schlapp sind, ist der Heilige Geist noch in diesem Sinne aktiv in uns? Ist diese Gegenwart, die uns Kraft gibt, noch aktiv? Oder haben wir diesen Geist so beschränkt, Rahmen gegeben? Freunde, wenn wir ehrlich sind, wir müssen alle heute gewisse Rahmen brechen. Und dann kommt eine gute Bitte, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Er weiß, er ist traurig wegen dem, was er gemacht hat und er will wieder Freude haben. Hey, er will, dass wir Freude haben. Gott möchte, lass wiederkehren diese Freude des Heils. Also ich möchte gerne Freude daran haben, Gott, dass ich weiß, dass ich gerettet und erlöst bin. Ich möchte wieder mich freuen können, Herr, zu wissen, ich habe einen lebendigen Gott, der mir zur Seite steht. Ich will wieder Freude haben, weil ich weiß, Gott, du hast mich nicht vor dein Angesicht und vor deine Liste gestrichen, sondern du stehst zu mir, Herr, Halleluja, und gib mir einen willigen Geist noch einmal, einen Geist, der dir nachfolgt und einen Geist, der dir die dir einfach begehrt. So zusammengefasst, King David erkannt die Größe seiner Schuld, aber auch die Größe der Barmherzigkeit Gottes. Wie gesagt, reduzier bitte schön Gott nicht auf das, was du denkst und was du kannst. Weil das, so viel du glauben kannst, kann er noch mehr. So viel du erleben kannst, kann er. Du kannst Gott nicht toppen. Das muss sitzen. Ich kann Gott nicht toppen. Je mehr wir von ihm haben, desto mehr, noch viel mehr er noch hat. Wir können Gott nicht toppen. Und deswegen, Freunde, erkennen wir, was er ist und wie er ist. Und hier Richtung Ministry Time möchte ich euch noch ein, zwei Bibelverse auf den Weg mitgeben. Römer 5, 20, 21. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretungen zunehmen. Wo aber? Also das Gesetz ist da, damit wir erkennen, was Sünde ist. Damit wir sehen, was Sünde ist. Und jetzt pass auf. Wo aber die Sünde zugenommen hat, hat die Gnade überreich geworden. Come on! Wo die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. So, wo die Sünde groß geworden ist, ist Gottes Gnade größer. Deswegen, mein Schatz, limitier Gott, bitteschön, nicht mit deiner Schuld. Die ist viel zu klein, egal wie groß die, also, wie David, hoffe ich, keiner hat sie ja versimmelt, oder? Hoffe ich. Und selbst den hat Gott Gnade gegeben und hat ihm wieder einen neuen Anfang gegeben. Und das steht hier im Neuen Testament, wo die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Wieso? Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod. Die Sünde hat geherrscht und er hat Tod gebärt. Das ist ein anderer Bibelvers, Sünde ist Tod gleich Tod. So auch die Gnade herrscht in Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Deswegen wollen wir Gottes Gnade empfangen, damit wir nicht die Sünde herrscht und Tod bringen, sondern damit wir in Gnade leben. Und diese Gnade herrscht und gibt uns Gerechtigkeit und ewiges Leben durch Jesus Christus. Und somit möchte ich gerne in der Ministry Time gehen, und habe drei Fragen mitgebracht, wie immer. Wie definiere ich und rechtfertige ich mein Tun? Wie definiere und rechtfertige ich mein Tun? Wenn ich gewisse Sachen tue, wieso? Wenn ich weiß, dass die falsch sind, weil alle machen, weil es egal. Früher war das Sünde und heute nicht. Sind wir zu modern geworden? Nichts gegen modern sein, aber ja gegen die Sünde irgendwie umpacken und sie irgendwie Gewohnheit nennen und alle machen nennen. Alle haben gemacht in der Zeit Noah, aber nicht alle haben recht, nur 8 Leute. Alle haben gemacht. Jahrelang haben alle gemacht. Die Masse ist nicht immer richtig. So, wie definierst du und rechtfertigst du das, was du tust? Anhand was? Was ist dein Skala? Wonach richtest du dich? Was ist das, was dir Wert gibt? Was ist dein Wertesystem? Wie ist das? Wer ist das? Nach was ist das gerichtet? Das musst du selber wissen. Wie groß und real ist Gottes Barmherzigkeit in meinem Leben? Weiß ich, dass da, wo meine Schuld groß ist, auch Gottes Barmherzigkeit und Gnade größer ist, oder reduziere ich immer noch Gottes Können und Gottes Barmherzigkeit auf die Größe meiner Schuld? Ich möchte dich ermutigen, heute mit all dem, was dich bewegt, zu Gott zu kommen. Er ist ein Gott der Barmherzigkeit. Er ist ein Gott der Liebe und ein Gott der Gnade. Und die dritte ist eine Entscheidung von dir. Hier, da weißt du in diese drei Punkte, wo brauche ich Barmherzigkeit und Vergebung. Ist das heute ein Tag für Durchbruch? Ist das heute ein Tag, wo Gott seine Gnade in dein Leben noch einmal ganz, ganz frisch und ganz neu zeigt? Ist das heute der Tag, wo du sagst, Herr, wenn du es bei David gemacht hast, dann schaffst du es auch bitteschön bei mir.